Herzlich willkommen bei Coole Bude. Diese Folge wird präsentiert von NIB Music und NIB Corporate Sound. Als Erfinder von dem berühmten Hornbach, Yippie-Yay-Yay-Yippie-Yay und dem berühmten BMW Gong waren wir froh, dass die Jungs noch ein bisschen Zeit für uns übrig hatten, um dieses hervorragende Soundlogo für uns mitzuentwickeln. Wenn sie in die Situation kommen, dass sie ebenfalls ihre Soundwelt für ihre Marke oder für ihre Firma professionalisieren wollen, informieren Sie sich total gerne auf nrb-corporate-sound.de oder nrbmusic.de für unseren Musikbereich. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Dr. Nikola Jäger von MQ Real Estate.
Für Immobilien, Architektur und Design in Berlin. Heute mit Christian Daniel.
Und Nat Quantran.
Und Dr. Nikolai Jäger. Wir sind
Gast,
hier
genau, zu Gast bei MQ Real Estate in der Schönhauser Allee in Berlin.
Hallo Nikolai, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, schön. Ich freue mich, dass ihr hier seid und dass wir gemeinsam sprechen.
Wir freuen uns auch.
Ja. Cool. Ja, wir fangen mal eigentlich damit an, dass wir unsere Gäste fragen, wo kommt ihr her? Wie seid ihr in diese Branche reingekommen? Was fasziniert euch daran? Und vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dir erzählen, wie du zu diesem spannenden Projekt gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Also ich bin im Prinzip in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Mein Vater ist seit 30 Jahren Unternehmer in der Immobilienbranche. Das heißt, ich bin mit Unternehmertum und mit Immobilien aufgewachsen und hatte quasi auch in mir immer sozusagen das Gefühl, Unternehmer sein zu wollen. Ja, und habe dann sozusagen mein Studium damals, ich habe BWL studiert, internationale BWL in Bamberg, auch selbst finanziert, indem ich sozusagen mein erstes kleines Unternehmen gegründet habe, auch in der Immobilienbranche. Wir hatten so eine kleine studentische Wohnungsvermittlung, wo wir quasi Studenten geholfen haben, die Wohnungen zu finden. Und darüber habe ich quasi mein Studium finanziert und hatte aber dann erstmal den Weg eingeschlagen zu lernen. Das heißt, ich bin ins Investmentbanking gegangen und dann zu einer Unternehmensberatung und wollte erstmal sozusagen mein Handwerkszeug lernen, aber immer mit dem Ziel, mich letztendlich selbstständig zu machen, und zwar mit etwas, was es sozusagen so noch nicht gibt. Ja? Aber mit etwas, wo ich mich auch wohlfühle, was ich verstehe, wo ich mich voll identifizieren kann. Und im Prinzip war das so der Weg, sag ich mal, vom Background hin bis zu da, als wir es dann tatsächlich die Firma gegründet haben.
Okay, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also vielleicht stellst du mal ganz kurz vor, wie diese Idee überhaupt aussieht, weil ich finde,
ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und ich habe dieses Video auf eurer Website entdeckt. Mhm. Ja, und ich liebe ja so eine Stories. Man sitzt mit drei Freunden zusammen. Also so in meiner Wahrnehmung war das, man sitzt mit drei Freunden zusammen, irgendwie trinkt einen Kaffee und schaut aus dem Fenster und schaut auf eine Idee, die dann alle begeistert, die dann sparkt. Und zwei Jahre, weiß ich, wie lange das jetzt her ist?
Ja, also de facto ist es tatsächlich so, also wie wir es in diesen Videos auch erzählt haben, das ist auch wirklich so gewesen. Also es ist jetzt nicht irgendwie im Nachhinein eine Geschichte erzählt, sondern ja. Im Prinzip war es so, ich hatte jetzt sozusagen nochmal anknüpfend, ich hatte quasi meinen Weg so vorbereitet, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann was Eigenes machen.
Okay.
Und bin dann quasi nach der Unternehmensberatung nochmal nach Aachen gegangen zum Promovieren an so einen Unternehmertum-Lehrstuhl, um mich in der Zeit quasi darüber wirklich klar zu werden, was willst du eigentlich überhaupt gründen? Ja, gründen an sich, klar, mir ging es jetzt nicht darum, einfach nur cool was zu gründen, so Startup-Szene-mäßig, sondern einfach, ich wollte halt Unternehmer sein. Und dann sich das wirklich vorzubereiten, was bedeutet es denn, nicht was bedeutet es, damit bin ich ja aufgewachsen, aber in welchem Bereich möchte ich es denn konkret machen? Und hat dann quasi diese Zeit neben der DIS genutzt, mir wirklich diese Gedanken zu machen, was denn sozusagen der richtige Weg oder das richtige Thema für mich sein könnte. Und in der Zeit war ich dann tatsächlich ich komme aus so einem kleinen Dorf, 1000 Einwohnerdorf im Nordschwarzwald, und saß da in meiner Jugendkneipe, das Schwarze Schaf, und war eigentlich nur Stammtisch-Talk.
Ja? Also die Kneipe hieß das Schwarze Schaf.
Das hieß das Schwarze Schaf.
Okay. Ich wollte gerade fragen, ob du das Schwarze Schaf
heißt. Heißt immer noch so, ja.
Also okay.
Ist wirklich, okay. Und es ist wirklich so eine Kultkneipe, richtig cool, so eine richtige Kneipe halt. Ja?
Okay,
und wir saßen da und plötzlich fing einer an, so davon zu erzählen, dass er sich jetzt ein Haus aus Containern gebaut hat. Und dann dachte ich so, Haus aus Containern, okay, klingt ja erstmal irgendwie, ja, klingt nach Immobilien, klingt aber auch irgendwie anders. Ja, erzähl doch mal. Und dann hat er angefangen zu erzählen, wie er das gemacht hat. Und dann habe ich mir das angeschaut, dieses Haus, was er sozusagen in meinem Ort auch tatsächlich dort gebaut hat.
So, das hat der quasi, das war ein
Freund aus dem Ort gebaut. Ja, war halt einer, der Ort trifft sich da immer in dieser Kneipe. Ja. Und der war jetzt selbst nicht dort, aber jemand hat erzählt, dass er das sozusagen dort baut. Und dann bin ich zu diesem Haus gefahren, in dem Ort, wo er das gebaut hat, mir das angeschaut, habe gedacht, okay, das ist ja irgendwie cool, irgendwie anders, lass damit mal beschäftigen. So, und
das war ein Eigenheim für ihn selbst dann zu bauen, oder was?
Hat
er
sich selbst gebaut, genau. Okay. Also, und tatsächlich aus klassischen Hochseekontainern. Und so hat auch alles angefangen. Also habe ich mich mit diesen Hochseekontainern beschäftigt, also mit diesen 20 High Cubes oder 40 High Cubes, sozusagen, was er gemacht hatte, ist, er hatte sozusagen diese Hochseekontainer genommen, die recycelt und daraus quasi dann so sein Haus gebaut, für sich selbst. Ja.
Okay.
Und dann habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen und habe gemerkt, okay, es gibt doch recht viele so Hochseekontainer, die ausrangiert werden, so nach 10, 12 Jahren. Und häufig passiert es tatsächlich so, dass diese Hochseekontainer dann auf den Meeresgrund versenkt werden, weil man einfach nichts mehr mit denen anfangen kann oder will. Ja? Und damit auch eine riesen Umweltverschmutzung sozusagen mit sich bringt. Und ich habe gedacht, naja, eigentlich ist es ja ein ganz cooles Thema, sich mit diesen Hochseekontainern zu beschäftigen. Es ist irgendwie, hat eine gewisse Standardisierung, man bringt eine gewisse Nachhaltigkeit mit rein. Also man nimmt quasi Material, was sonst verschrottet wird, recycelt und macht was Cooles draus.
Das gibt's ja schon. Ist ja schon mal produziert.
Genau, ist ja schon, genau. Und verhindert damit auch sozusagen diese Verschmutzung und man schafft etwas, was es quasi noch nicht gab. Ja. Einmal sozusagen mit den Containern an sich, aber auch diese Möglichkeit, naja, wenn du so einen Container hast und der ist quasi, du recycelst ihn dann um und machst den quasi zu einem Wohnraum oder zu welchem Raum auch immer, kannst ihn ja auch wieder versetzen, also er bleibt mobil. Und diese Idee, das hat mich umgetrieben, plötzlich zu sagen, okay, es gibt einen Nachhaltigkeitsaspekt, es gibt etwas, was komplett neu ist und dieser Widerspruch, eine Immobilie bleibt mobil. Ja? Also das heißt, ich kann sie auch in kürzester Zeit wieder versetzen.
Ja.
Und damit bin ich plötzlich dann heiß geworden. Ja? Und hab gedacht, okay, das ist, ich verstehe das, ich bin mit Immobilien aufgewachsen, es ist anders, es entspricht meinen Werten, auch von der Nachhaltigkeitsgedanken und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Bin allein losgegangen, habe tatsächlich mein erstes Büro direkt gegenüber von hier gemietet.
Okay, als Untermieter. Hier Schönhauser Ecke Danziger.
Also wirklich genau, das war Kastanienallee Nummer 3.
Okay.
Habe dann quasi, ich weiß noch ganz genau, am 30. September 2013 habe ich meine DIS abgegeben. Am 4. Oktober saß ich in diesem Büro.
Okay.
In einem kleinen 6 Quadratmeter Zimmer als Untermieter. Habe mir dann einen Tisch reingestellt und habe an dieser Idee gefeilt. Habe mich damit beschäftigt, habe mir dann Bücher gekauft über Container,
Bauweisen. Hast du das ganz alleine gemacht? Darf ich also
ganz alleine. Ich saß da wirklich ganz alleine.
Geil,
ja? Okay. Und ich habe dem gesagt, ich kann mir das leider nicht leisten, die Miete, weil ich hatte die Promotion
sozusagen selbst finanziert und habe währenddessen auch nicht gearbeitet. Und davor war ich auch noch auf Weltreise und dadurch war sozusagen mein ganzes Budget auch verprasst. Ja? Und dann habe ich diesem damaligen Vermieter, der ja heute auch mein Investor ist, einer meiner Investoren, hatte ich dann gesagt, hör mal zu, ich miete jetzt das Zimmer, kann dir aber noch keine Miete bezahlen, aber ich zahlte dir schon irgendwann wieder, ich werde schon zu Geld kommen und irgendwie hat es dann funktioniert und ich habe ihn dann davon überzeugen dürfen. Und parallel war natürlich die Frage, wo wohne ich denn überhaupt, wenn ich nicht im Büro bin, obwohl ich sozusagen die meiste Zeit schon im Büro verbracht habe. Und dann war mein Bruder netterweise so freundlich, der gerade mit seiner Freundin, seiner damaligen Freundin zusammengezogen war. Und da hatte irgendwie noch so ein Abstellzimmer, so ein 7 Quadratmeter Zimmer und hat gesagt, hey Bruder, du kannst gerne bei mir wohnen, ja, musst auch nichts bezahlen, da steht ein Bett drin. Und gut, da habe ich gesagt, super, mache ich. Ja, klingt perfekt. Ich war auch total dankbar, dass er mir das angeboten hat, ja, in seinem trauten Wohnheim. Und für mich hat es natürlich auch gut getan, dann mit ihm einfach mal auch im Wohnzimmer mit ihm ein Bierchen zu trinken, wenn ich mal nicht gearbeitet habe. Also insofern hat das dann ganz gut funktioniert.
Und ansonsten war ich quasi wirklich jeden Tag in diesem Büro und habe an dieser Idee gefeilt. Und die ursprüngliche Idee war dann quasi, also die ist natürlich immer weiterentwickelt worden, aber dass man diese Containerbauweise nimmt und die Flächen hier in Berlin zwischennutzt. Das war eigentlich so die Idee. Mhm. Diese großen Flächen, die es auch 2013 noch gab. Jetzt gibt es ja immer weniger davon, aber doch noch ein paar. Zwischennutzt und dann quasi wieder versetzt. So bin ich quasi gestartet und wollte eigentlich möblierte Apartments machen. Und diese möblierten Apartments auch selbst betreiben. Ja? Und habe gedacht, okay, dann bringst du ja Digitalität rein, das heißt, die ganzen Prozesse von der Vermietung optimiert, dass es sozusagen wirklich alles sehr effizient läuft und bringst quasi über die Bauweise dann baust auf die mit diesen Containern die Apartments, also Betrieb und Bau zusammen, sozusagen aus einer Hand. Und dann habe ich das auch getestet, habe das dann bei Airbnb reingestellt, also habe das quasi so fotomontiert und habe das dann reingestellt und hatte innerhalb von 3 Wochen 4.000 Anfragen.
Auf das Ding?
Auf diese Module. Ich hatte dann so drei.
Auf diese auf das Rendering quasi.
Ja, genau, auf das Rendering.
Also, quasi Airbnb als Prototyping-Plattform.
Genau, ich habe gecheckt, ob das ankommen würde, ob es von Kundenseite einen Markt geben würde. Okay. Und innerhalb von 3 Wochen 4.000 Anfragen. 4.000 Anfragen. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt konvertieren die auch, also buchen die dann auch, also fragen die an oder buchen die auch, also habe ich sie buchen lassen. Mhm. Und im Nachhinein storniert. Das ist natürlich nicht, ich muss es halt aber wissen, ob sie. Und dann haben über 2.000 gebucht.
Okay.
Ich muss jetzt alles wieder rückgängig machen, aber das heißt, die Nachfrage war extrem. Es war verrückt. Ja. Und dann wusste ich, okay, irgendwas, also ich finde es offensichtlich nicht nur total geil, sondern offensichtlich gibt es auch einen Markt dafür. Ja. Und und da hatte ich quasi so den ersten Proof, zumindest von der Kundenseite, und wusste, okay, jetzt kann ich loslaufen. Und habe dann gesagt, okay, jetzt brauche ich Geld. Also muss ich zu Investoren laufen und mir Geld besorgen. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, okay, ist doch ein Riesenthema. Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche einen Partner, auf dem man das quasi, also auch einen gleichwertigen Partner, auf dem man das quasi auf mehreren Schultern verteilt und dann das zusammen sozusagen entwickelt. Mhm. Und dann bin ich auf Partnersuche gegangen. Hat auch ein bisschen gedauert und wir haben dann immer so getestet. Ich hatte mit einem getestet, so Probearbeiten, das hat dann nicht funktioniert. Dann haben wir uns nach 6 Wochen wieder getrennt und dann habe ich irgendwann Björn Hiss kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, weil ich habe das einem Freund erzählt, dass ich jetzt echt einen Partner brauche und der muss aber das gleiche Mindset haben. Also er muss andere Fähigkeiten haben, ganz klar, aber er muss sozusagen vom Mindset gleich ähnlich sein. Ja? Also auch getrieben, das Unternehmerische, also risikobereit einzugehen, was anders zu machen, aber auch Werte zu haben, weil mir ging es nie ums Geld verdienen, mir ging es immer um die Sache. Ja? Kommen wir aber später nochmal zu, aber und das war mir auch wichtig, dass das mein Partner auch hat, ja. Mhm. Dann hatte ich irgendwann Björn Hiss kennengelernt, Ende 2013, Dezember. Und dann haben wir den Januar, Februar Probearbeiten wieder gemacht, ob wir zusammenpassen, weil das ist ja quasi wie so eine Ehe, die man dann eingeht. Man verbringt ja wirklich viel Zeit zusammen. Ja. Ja, und dann hat das alles funktioniert. Und dann haben wir zusammen an der Idee haben wir die zusammen weitergefeilt, ja. Und sie hat sich ja verändert. Sie hat sich ja definitiv verändert. Ja? Ja. Wir haben dann gemerkt, diese Container, das ist wirklich nett und das ist wirklich eine coole Story und das ist auch wirklich super, aber es ist gar nicht so einfach umsetzbar. Weil wir haben dann rausgefunden, diese Container sind nicht alle gleich zertifiziert. Teilweise haben sie gar keine Zertifizierung. Das heißt, man hat Riesenprobleme mit dem Brandschutz, man hat Riesenprobleme mit der Statik. Man kriegt diese Sterilisierung, alles ja.
Super problematisch.
Genau. Und man muss im Prinzip dann doch wieder von null anfangen, weil jeder hat quasi, jeder Container, die sind nicht alle gleich. Und wir waren davon ausgegangen, wir machen eine Produktionsstraße und dann kriegst du die Prozesse alle gleich. Aber das war eben nicht der Fall. Und dann, als wir gemerkt haben, okay, das ist nicht so sterilisierbar, wie wir es uns ursprünglich oder ich mir ursprünglich gedacht hatte, haben wir gesagt, okay, wir müssen es anders machen. Die Idee an sich ist trotzdem genau die richtige, auf Module zu setzen, also von den Containern dann wirklich auf die Module zu setzen, Vorfertigungsgrade zu machen, nachhaltige Materialien zu verwenden, dann eben im Neubau, eben nicht recycelt, aber trotzdem auf nachhaltigen Rohstoff zu setzen. Die Container sind jetzt kein nachhaltiger Rohstoff, da wäre das Nachhaltige das Recycling gewesen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wenn wir es neu bauen, setzen wir auf einen nachhaltigen Rohstoff, also auf Holz. Und auch dieser Widerspruch, die mobile Immobilie, die bleibt damit ja auch bestehen. So. Und aber wir kriegen es halt hin, sozusagen wirklich in Serienproduktion eine Skalierbarkeit reinzubringen in den Immobilienmarkt. Und das ist etwas, was uns auch total getriggert hat, ne? Zu sagen, okay, wir schaffen etwas, was es sozusagen noch nicht so wirklich gab. Modulbau gab es, haben wir ja gar nicht erfunden, das will ich gar nicht sozusagen damit sagen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir sozusagen dieses Element Modulbau so für uns entwickelt haben, dass das Gebäude, was wir bauen, auch wirklich nur eine Mobilie ist. Ja? Und quasi sozusagen trotzdem immer wieder versetzt werden kann. Und das haben wir immer weiterentwickelt, haben dann gemerkt, diese Grundstücke zwischenzunutzen, das ist doch sehr schnell auch endlich. Ne? Irgendwann sind sie halt alle bebaut und dann hast du irgendwie super viele Gebäude, wohin mit denen? Also müssten wir sozusagen uns etwas suchen, was auch eine Nische ist von der Fläche. Eine Nische, die quasi nicht im Wettbewerb steht, die nicht genutzt wird und die quasi dieses, diesen Gedanken, naja, man nutzt nur die Fläche und man nutzt sie eigentlich auch trotzdem nur zwischen, trotzdem weiter verfolgt. Und so kamen wir auf die Parkhäuser.
Das war das berühmte Essen im KDW in Berlin.
Das war das berühmte Essen im KDW, wo wir dann da wirklich da saßen und dann runtergeschaut haben und gesagt, also es gibt ja nicht diese Fläche mitten in der Stadt, mitten im Westen, ja, in der super geilen zentralen Lage, ja. Und kein einziges Auto parkt da.
Ja. Genau.
Und
also kurz für unsere Zuhörer, das KDW ist halt das Kaufhaus des Westens, irgendwie überall im Haus bekannt. Ne? Aber wofür es auch sehr bekannt ist bei Berlinern ist, was wirklich gern gemacht wird, ist, die haben eine exzellente Feinschmecker-Etage im 5.
So. Ja, so es gibt
im 6. Nix, sorry, im 6. 6.
Ja, ja,
im okay, 6. 6.
Der 6. Der berühmte 6. Stock im KDW.
Der 6. Stock. So. Also durch alle kulinarischen Welten hindurch irgendwie, ne, kann man da essen und
ja. Die besten Austern Berlins, wer Austern mag, ich mag sie nicht, aber Austern, definitiv ja. Mit Schlange immer davor.
genau.
Oder bis hin zur Amalfi-Zitrone, auch was ganz Spezielles, ist eine riesige Zitrone, die man wirklich nur im KDW in ganz Berlin bekommt. Ja?
Genau.
Also so. Das ist echt wirklich abgefahren.
So, und es gibt eigentlich nichts Schöneres als samstags, da einfach durchzulaufen und sich treiben zu lassen.
Ne? Genau, und da oben zu sitzen, frischen und Fisch zu essen,
ist, ja, genau, oder
und
sowas,
da aus dem Fenster, ne, zu schauen und ist einfach toll. Ja?
Genau. Und dann so eine brillante Idee.
Und dann zu sagen, das gibt's doch gar nicht. Wie kann das denn sein, dass diese Fläche nicht genutzt ist? Das ist doch nicht möglich. Und dann haben wir das beobachtet und haben dann recherchiert. Wir haben tatsächlich dann einfach Google Earth Recherche gemacht, erstmal über ganz Berlin. Und dann gemerkt, also alle Bilder, die wir uns anschauen, die obersten Parkdecks von wirklich sehr vielen Parkhäusern sind einfach leer. Hm. Oder es war ja im Sommer, oder es sind Beachstops drauf. Ja, häufiges, okay, Phänomen. Wir kennen das in Neukölln beispielsweise, der Glunkerkranich, aber auch hier in Schönhauser Allee, also eine Station weiter, der Stack 5. Es gibt es in Stuttgart an der Börse. Es gibt das Phänomen immer wieder, dass sozusagen diese Parkhäuser dann im Sommer mit diesen Beachstops belegt sind. Und das ist auch ein klares Indiz, irgendwie gibt es eine Fläche, die offensichtlich doch nicht mehr für das Parken benutzt wird und nicht gebraucht wird. Und sich diese Parkhaus-Eigentümer Gedanken gemacht haben, naja, was machen wir damit? Also vermieten wir es irgendwie an Beachstops. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, also das heißt, das ist ein Phänomen, das ist nicht sozusagen einmalig, sondern das ist wirklich etwas, was in jeder Stadt in Deutschland und dann haben wir es auch festgestellt, auch in Europa existiert. Es gibt diese älteren Parkhäuser aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, die irgendwie aus Beton oder Stahlskelett, Betonbauweise gebaut sind, wo die Statik noch nicht so richtig ausgereizt ist, wo die trotzdem an sich funktionieren, aber eben nicht, aber Überkapazitäten aufweisen. Und Parkhäuser füllen sich immer von unten nach oben. Das heißt, wenn Überkapazität, dann auf dem obersten Parkdeck. Ja. Genau, und dann haben wir gesagt, das ist doch perfekt.
Und exzellente Lage, ne?
Also, und immer erwähnt, sehr zentrale Lagen, und dann haben wir gesagt, das ist doch perfekt. Also das
und
ist doch
immer ganz oben.
Und nicht? Immer ganz
also
oben.
Also ist ja halt immer dieses Penthouse-Feeling, was ja so heiß begehrt ist, gibt es da natürlich gratis mit dazu.
So ist es, ganz genau.
Ja. Okay, cool.
Und so haben wir gesagt, jetzt, das ist es doch im Prinzip. Also es ist doch eine Win-Win-Win-Situation. Nämlich, es ist, warum dreimal Win? Es ist sozusagen für den, ist ja immer, oder meistens ist es so, dass es ja getrennt ist. Es gibt den Parkhauseigentümer, es gibt den Parkhausbetreiber und jetzt als drittes gibt es noch uns. Ja? Ja. Deswegen dreimal Win. Der Parkhauseigentümer will eigentlich nur seine Immobilie irgendwie rentabel gestalten. Das heißt, häufig verpachtet er sozusagen fix dieses ganze Parkhaus an den Betreiber. Das heißt, der Betreiber pachtet das ganze Parkhaus, zahlt dem eine fixe Miete. Zumindest ist das üblichste Modell in Deutschland. Das sind natürlich nicht alle Verträge so gestrickt, aber das ist so das üblichste Modell. Und der Parkhausbetreiber kann aber sein Parkhaus offensichtlich nicht ganz auslasten, also weil das oberste Parkdeck offensichtlich nicht so genutzt ist. Und dann sagen wir, naja, dann machen wir es doch wie folgt. Der Parkhausbetreiber nimmt das oberste Parkdeck aus seinem Betreibervertrag raus. Du zahlst also eine geringere Pacht an den Eigentümer und hast im Prinzip dadurch mit einer geringeren Pacht, aber quasi trotzdem die gleiche Auslastung wie vorher, weil du das oberste Parkdeck ja offensichtlich nicht nutzt. Also hast du am Ende des Tages eine höhere Profitabilität mit deinem Geschäft. Zum Parkhauseigentümer sagen wir, naja, du kriegst jetzt weniger Pacht durch den Betreiber für das oberste Deck, aber wir zahlen viel mehr als das, was der Betreiber nachlässt für das oberste Deck, weil das für uns deutlich wertvoller ist als für den Betreiber, der damit eigentlich gar nichts anfangen kann. Also hast du quasi durch uns, wir sind auch nur Mieter, ne? Wir mieten das oberste Parkdeck auch nur, hast du im Prinzip eine zusätzliche Einnahmequelle, die höher ist als vorher und in Summe hast du eine höhere Profitabilität deiner Immobilie plus eine Aufwertung. Ja? Und was jetzt noch plus für den Betreiber kommt, nicht nur, dass er eine geringe Pacht bezahlt, nee, er kriegt durch unsere Kunden, weil wir in der Regel Hotels da oben bauen, kriegt er natürlich auch noch zusätzlich Traffic. Genau. Ja? Die müssen ja auch irgendwo parken und die parken natürlich dann direkt da runter.
Vor allem auch nachts, nicht?
Wo und die meisten auch
Parkhäuser halt auch leer sind.
Genau.
Genau. Ja. Klasse. Genial. Bin sprachlos.
Wirklich.
Und dann, ging es raus mit der Idee in die Welt.
Und dann ging es raus und dann haben wir quasi die Parkhäuser tatsächlich, wie ich es beschrieben habe, über Google Desktop-Recherche recherchiert. Wo gibt es überall diese Parkhäuser? Sind dann hingefahren, haben geschaut, ist das wirklich so, die Situation, weil es ja nur eine Momentaufnahme ist bei Google. Ja. Haben das dann beobachtet so ein bisschen und haben dann gemerkt, okay, also es ist de facto so. Und haben dann angefangen, tatsächlich bei den erstmal bei den Leuten vor Ort, das sind natürlich die falschen Ansprechpartner, man muss natürlich zu den Asset Managern und zu den höheren Personen kommen, mit denen zu sprechen. Häufig sind diese Parkhäuser doch in Hand von größeren Konzernen, aber ist auch recht fragmentiert, also auch teilweise auch in kleineren oder in bei kleineren Unternehmen im Eigentum. Und dann haben wir quasi alle Parkhauseigentümer oder von den Parkhäusern, die wir spannend identifiziert haben über ganz Deutschland, das ist so eine Pipeline von, wir haben so 30 Parkhäuser identifiziert, haben wir die alle angesprochen. Und hat natürlich jetzt eine Weile gedauert, als junges Unternehmen, ja, ohne Track Record, ja, auch an die Entscheider ranzukommen. Mhm. Ja? Also bis wir sozusagen bei den Entscheidern waren, von der Idee, hat dann schon so Jahr gedauert.
Mhm. Okay.
Bis wir es dann wirklich geschafft haben, auch durch immer Hartnäckigkeit immer wieder nachzuhaken, immer und immer wieder. Ja? Ja. Also am Anfang haben die uns alle für verrückt erklärt, als wir denen gesagt haben, wir wollen eure Parkdeck mieten und darauf ein Gebäude bauen. Ja? Und dann haben die gesagt, naja, was für Spinner. Ne? Also wir wurden überhaupt nicht ernst genommen. Okay. Und also wir haben auch überhaupt keinen Termin gekriegt, also überhaupt nicht möglich. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen die Strategie ändern. Wir wollen einfach nur langfristiger Dauerparker sein. Also haben wir versucht, über gesagt, okay, pass mal auf, wir haben irgendwie einen Bedarf von, keine Ahnung, 100 oder 150 Parkplätzen, die wollen wir langfristig anmieten. So, und dann haben wir zumindest ein Gehör bekommen, weil wir nicht als Spinner abgetan wurden. Und dann haben die gemerkt, okay,
die Schublade ja da war. Ne?
Genau,
okay.
Ja, genau. Und dann haben sie, ein neu gegründetes Unternehmen, können die sich überhaupt leisten? Was wollen die mit 150 Parkplätzen? Dann auch wieder kritisch und ja, und wir haben halt dann gesagt, okay, der Pitch ist eigentlich, der ist eigentlich so perfekt für alle Beteiligten, dass wir müssen an die Entscheider kommen. Also das ist einfach das Richtige, ja. Und ja, und wie gesagt, so ein Jahr, anderthalb Jahren haben wir dann sozusagen es geschafft, mit denen zu sprechen. Wir waren dann auch immer auf der Exporeal, wo wir vorher angesprochen hatten, waren natürlich auch immer vertreten und dann immer wieder. Also jedes Jahr waren wir da und beim zweiten Mal haben sie schon gewundert, ach, die sind ja immer noch da, die sind ja immer noch im Markt und dritten Mal, ach, die gibt es ja immer noch. Und so hat es wirklich lang gedauert, bis wir zu den Entscheidern durchgedrungen sind. Und als wir dann die Gespräche bei den Entscheidern hatten, hieß es ja noch nicht, okay, wir machen das jetzt. Ja. Dann haben die sich das mal angehört und dann war es trotzdem immer noch schwierig. Das kann ich mir
vorstellen. Wann macht es denn Sinn? Also wie lange muss die Mietzeit sein, dass ihr sagt, okay, das rechnet sich, weil ihr habt ja natürlich auch einen Haufen Kosten davor, die halt irgendwie halt wieder reinkommen müssen. Wie monetarisiert sich das? Also kannst du wirklich dann sagen, okay, ich brauche mindestens 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre Mietzeit, dass ich halt da so einen Break-Even-Point hinkriege?
Ja, genau. Also wir schauen schon, dass wir unsere Projekte quasi dann auch wirklich den Break-Even hinbekommen während der Mietzeit, weil sonst doch zu viel Unsicherheit drin ist, dass man sagt, man kriegt es erst mit dem versetzten und dem zweiten Projekt wieder hin. Und die Investitionskosten, wie du ja auch angesprochen hast, die sind doch recht hoch. Und die Gelder kommen dann sowohl von Investoren, also aus privater Seite, als auch von Banken. Und das ist natürlich schon ist natürlich schon so, dass wir das mit dem ersten Projekt mit der ersten Laufzeit auch amortisiert bekommen müssen, weil sonst würden wir auch sozusagen diese Gelder auch gar nicht so zur Verfügung bekommen können. Das heißt, eigentlich gehen wir nicht unter 20 Jahre.
Mhm, okay.
Es gibt natürlich Märkte, da können wir auch mal auf 15 Jahre runtergehen. Oder man einigt sich darauf, dass man, ich sag mal so, dass die größte Herausforderung bei der langen Laufzeit ist ja, wenn der Eigentümer das Gefühl hat oder sich die Flexibilität behalten will, was passiert in 15 Jahren mit meinem Gebäude oder nach 20 oder nach 25, wann auch immer. Und plötzlich habe ich da einen wirklich langfristigen Mietvertrag mit uns laufen und er kann seine Immobilie nicht mehr entwickeln, wie er es vielleicht sonst hätte entwickeln können. Ja, wer weiß, wie sich der Parkhausmarkt in 10, 15, 20 Jahren entwickelt, ist natürlich schon eine Frage durch
klar, autonomes Fahren und so weiter. Klar, kann ganz anders aussehen als heute. Ja.
Genau.
Und wird er wahrscheinlich auch.
Wird er auch. Ja. Und klar, die Flexibilität, die kann man sich natürlich auch darüber erkaufen, indem man sagt, okay, man kann auch kürzere Mietzeiten oder Kündigungsrechte vereinbaren, die dann Entschädigungen vorsehen, dass man zumindest Klarheit hat, was ist denn dann die Option, und dann können wir auch auf kürzere Laufzeiten gehen, und man kann sich quasi mit dieser Entschädigung, mit dieser Prämie eine gewisse Flexibilität erkaufen, aus jetzt Eigentümersicht. Und dann, also eigentlich gehen wir nicht unter 20 Jahre, wir versuchen dann schon eher die langfristigen zu machen. Und das ist ja kurz in der Immobilienwelt. Ne? Also das ist eigentlich, also unter 50 Jahren, wenn man über Erbbaurechte spricht, spricht man immer über 99. Ja,
genau.
Ja, insofern sind wir da, ist es ja super kurz im Immobilienzyklus, und aber den brauchen wir schon. Also wir gehen lieber auf 30 Jahre.
Cool. 30?
Ja.
Okay, das ist dann wirklich
also schon. Also unter 20 eher nicht, aber 30 ist so unser.
Habt ihr die ersten Safe?
Also ja.
Ja.
Da gab es eine gute Nachricht jetzt, ne?
Ja.
Habe ich gehört.
Ja. Ja, wir sind jetzt, wir befinden uns jetzt im Bau unseres ersten Projektes, 151 Zimmer auf dem Ringcenter 2 in Berlin-Friedrichshain. Ein Projekt zusammen mit der ECE, ja, der größte Shoppingcenter-Betreiber Europas. Mhm. Verschafft uns auch wirklich Renommee, dass wir mit so einem Partner sozusagen das realisieren. Wir realisieren es ja mit ihnen zusammen sozusagen. Also wir realisieren es aber auf dem Gebäude der ECE. Ja. Und das ist toll, das befindet sich jetzt im Bau seit Anfang Februar. Der Kran ist auf dem Center aufgebaut, mitten auf dem Center, ja, weil das so eine Riesenfläche sind, 8000 Quadratmeter, und wir mussten quasi einen Kran bekommen, der quasi oft so einen Ausleger hat, dass er auch an jedes Eck des Parkdecks kommt, um die Module setzen zu können.
Ja. Ja,
und jetzt haben wir den größten Turmdrehkran Deutschlands auf dem Parkdeck des Ringcenters aufgebaut.
Ich wollte sagen, es gibt wirklich nur ganz wenige. Dass es nur einen gibt, wusste ich. Also,
nee, es gibt nicht nur einen, aber es gibt keinen größeren.
Aber es gibt keinen größeren.
Ja, genau. Okay. Und jetzt befindet sich alles sozusagen in der Vorbereitung gerade. Also es musste so eine Stahlunterkonstruktion gebaut werden, damit die Lasten richtig in die Bestandsstruktur abgeleitet werden. Und gewisse Rohbaumaßnahmen müssen gemacht werden. Also es müssen gewisse Rückbauen sozusagen passieren. Das Parkdeck muss ja bereinigt sein, dass es sozusagen die Module dann auch nachher kommen können. Mhm. Und die Zuwägung, also die ganze, also wir schaffen zwei neue exklusive Aufzüge, die quasi dann nur fürs Hotel zur Verfügung stehen. Und natürlich die ganze Sanitärinfrastruktur, ne? Also Zuwasser, Abwasser, Strom etc. Das können wir alles durch recht offene, also Parkhäuser sind recht offene Strukturen, das kann man quasi da auch ganz gut diese Leitungswege schaffen, aber man muss ja auch noch schaffen, das sind quasi diese Arbeiten, die wir am Bestand machen. Ja, und ab nach Ostern kommen dann tatsächlich die 151 Module nach und nach auf Tiefladern angefahren und werden mit dem Kran dann wirklich sozusagen von dem Tieflader hochgehoben aufs Parkdeck und cool, wie Lego-Steine quasi aneinandergereiht, ergeben die dann das
Hotel. Die sind auch schon richtig in der Produktion?
Die sind schon in der Produktion, also die Produktion läuft seit Ende letztes Jahr, und wir haben erst ein Musterzimmer gebaut, das Musterzimmer dann auch abgenommen. Wir haben das Hotel dann nachher vermietet an Novum, ein Familienunternehmen, eine große Kette aus Hamburg, die haben 160 Hotels mittlerweile, und haben dann eine neue Marke geschaffen, NIO. Und an die haben wir das vermietet langfristig. Und mit denen zusammen, nach deren Vorgaben, haben wir quasi dieses Musterzimmer gebaut. Und das wurde von allen Seiten dann auch sozusagen abgenommen und damit für die Serienproduktion freigegeben. Und jetzt wird quasi dieses eine Zimmer, was quasi sozusagen die Standards auch dann definiert hat, wird jetzt quasi mal 151
Mal gebaut.
Produziert.
Ja. Ihr müsst ja einen unheimlich hohen Vorfertigungsgrad haben.
Also, die Zimmer sind fix und fertig.
Die sind fix und fertig.
Ja, also
oft kommen ja so Module so mit einem Vorfertigungsgrad 70-80% auf die Baustelle und werden halt dann noch gefinisht. Aber ihr habt es wirklich so, dass die sind komplett fertig und werden oben nur noch raufgestellt, zusammengeschlossen, angeschlossen an die Haustechnik, und das war's.
Im Prinzip ist es genauso. Krass. Also die haben da Vorfertigungsgrad von deutlich über 90%.
Prozent, Wahnsinn.
Ja, selbst das Mobiliar, was nicht komplett lose ist, ist schon drin. Mhm. Ja, nur so Stühle, die kommen im Nachhinein rein, und OS&E, also sozusagen Besteck und solche Sachen, die kommen natürlich später rein. Aber möbliert und sonst fix und fertig kommen die quasi wirklich an die Baustelle angeliefert und
mit dem Containerschiff so.
Nee, die kommen also mit dem, also
mit dem Tieflader.
Mit dem Tieflader, ja, genau. Nee,
also nur, ja, ich stelle es mir gerade bildhaft vor.
Ja, genau, also wirklich komplett fertig und werden im Prinzip Plug and Play dann an die vorbereitete Infrastruktur, also die Sanitärinfrastruktur angeschlossen. Dann kommt natürlich schon auch Verdichtungsarbeiten, ne? Also dass die quasi werden dann nebeneinander gestellt und dann kommt eine die Fassade ist auch schon dran, aber dass sie unter sich verdichtet werden, dann kommt noch ein Dach kommt im Nachhinein über alle Module noch dran. Mhm. Das ist wirklich ja auch, ist ja nachher ein zusammenhängendes Gebäude. Man wird als Laie oder auch, wenn man jetzt nicht sehr stark tief in dieser Modulbauweise drinsteckt, nicht merken, dass es modular gebaut ist. Und genau, und diese Arbeiten, die passieren natürlich dann schon auch vor Ort.
Okay. Und wann ist das Projekt dann, sag ich mal, bezugsfähig? Also wie lange dauert das?
Ab September. Ab Herbst.
Also wir haben eine Bauzeit von 7 Monaten.
Ja, von genau, also so rund 6-7 Monate.
Mhm. Und wie lange, wann hat die Produktion gestartet für die Module?
Die hat Anfang, also das Musterzimmer haben wir letztes Jahr gebaut, Ende letztes Jahr, und die Produktion lief dann seit Anfang dieses Jahr.
Es geht so schnell.
Ja.
Also quasi
gut, ich meine, die Vorbereitung.
Klar, man muss natürlich extrem gut planen.
Ja, genau, also die Planungsleistungen sind natürlich und sind ja sehr, sehr lang gegangen. Auch die Optimierungen, wie die Produktion nachher sozusagen funktioniert. Aber wenn es dann einmal sozusagen wirklich auch alles geplant ist, dann geht es wirklich schnell. Ja? Dann geht es wirklich im Takt durch. Ja?
Lasst ihr in Deutschland produzieren?
Wir lassen in Deutschland produzieren.
In Deutschland auch noch den heimischen Markt stärken.
Genau.
Wunderbar, cool.
Wir setzen auch sehr auf die Qualität, das war uns sehr wichtig, dass wir sozusagen nicht nur auf diesen Rohstoff Holz setzen. Die Module werden ja komplett aus Holz gefertigt. Was man übrigens auch dann sehr stark merkt in der Raumqualität. Also es ist wirklich phänomenal, wie toll diese Qualität, also diese Raumqualität, dieses Raumfeeling ist in diesem Holzmodul. Genau, und dann setzen wir quasi komplett auf den Standort in Deutschland, um auch sicher zu sein, dass die Qualität auch wirklich passt.
Ganz kurz nur, also ihr habt jetzt keine Hochseekontainer mehr als Basis, so, sondern ihr lasst dann wirklich diese Module komplett weg von diesem Containersystem quasi bauen.
Und völlig also einzeln, nur, genau.
Okay, alles klar.
Haben eigene Container.
Ja, genau. Also
genau. Entwickelt.
Wir nennen sie quasi Module. Ja, Module, aber genau. Im Prinzip ist es genau so, kompletter Neubau, komplett aus Holz.
Okay.
Und,
also ich kann das mit dem Holz bestätigen. Ich habe immer so ein Ferienhaus, also was nicht mir gehört, aber wo wir eigentlich jedes Jahr hinfahren, an den Traunsee, ist auch komplett aus Holz gebaut. Und es hat ein unfassbar gutes Raumklima. Mhm. Also Luftfeuchtigkeit, alles stimmt und es riecht gut.
Genau.
Ja, das also ist, es hat eben diesen
man spürt so richtig. Genau. Also man spürt richtig, dass man sich richtig wohlfühlt darin. Das ist
also es ist fast eine haptische Atmosphäre, die man richtig wahrnehmen kann. Und ist leider in Deutschland hat sich das nie so richtig durchgesetzt. Fängt jetzt erst gerade an. Es gibt ja die ersten Holzhochhäuser.
Genau.
Genau. Es gab hier Esmaichstraße, glaube ich, von Tom Kaden war der Architekt. Eins der ersten oder ich glaube sogar das erste Holzhaus, Mehrfamilienhaus in Berlin, was wirklich gut geworden ist. Und es setzt sich durch. Die machen gerade in Heilbronn nächstes großes Projekt. Ja, und es hat einfach unglaublich viele Vorteile. Die meisten meckern halt über einen Brandschutz, obwohl das gar kein Problem ist.
Genau,
ja. Das ist genau das Ausgerechnet Paradoxe. Das ist das Paradoxe, genau. Weil Holz ganz kontrolliert abbrennt. Nicht?
Genau, also, und weil es verkohlt und dadurch ist es häufig sogar beständiger, als wenn man sozusagen das aus Stahl macht, was ja sozusagen dann schmilzen kann, viel stärker schmilzt.
Ja, also Stahl verliert die strukturelle Integrität, glaube ich, so ab 700, 800 Grad und dann knickt er einfach weg.
Genau.
Ja.
Ja, und
das passiert bei Holz nicht.
Passiert bei Holz nicht, aber die Brandschutzvorschriften, die ja interessanterweise auch nochmal von Bundesland zu Bundesland auch nochmal variieren, was ja wirklich auch fraglich ist, ob Feuer jetzt in Berlin anders brennt als in Baden-Württemberg, aber dass die sozusagen diese Brandschutzverordnungen doch häufig eben nicht darauf ausgelegt sind, dass man es aus Holz baut, gerade wenn man mehrgeschossige Bauweisen hat, als wenn man über diese 4-5 Geschosse kommt, also auch in diese Hochhäuser, die du jetzt gerade erwähnt hast, ist es dann immer muss man mit Ausnahmeregelungen arbeiten. Man kann das gut belegen, weil es eben wirklich funktioniert, aber eben mit den Regularien noch nicht vereinbar ist.
Wird sich hoffentlich ändern.
Wie
groß ist so ein Hotelzimmer?
Genau, das interessiert mich mal. Genau. Kannst du, ich ich bin ja so ein viel Rumreiser. Ja. Kannst du mir beschreiben, wie das Erlebnis aus meiner Kundenseite ist, wenn ich halt zu euch in dieses Hotel kommen werde? So.
Ja, also im Prinzip ist es so, dass wir von der Größe sind wir erstmal flexibel. Ne? Also wir können quasi unterschiedliche Größen auch bauen. Wir betreiben die Häuser ja nachher nicht. Ich hatte ja erwähnt, dass wir es quasi vermietet haben an Novum und an deren Gruppe NIO. Und im Prinzip bauen wir entsprechend auch nach den Vorgaben von NIO, sozusagen sowohl vom Design als auch sozusagen also wie das im Prinzip aufgemacht ist. Ja. Also das heißt, wir haben das Modul geplant und das ist sozusagen unser Modul, aber wie es nachher in Erscheinung tritt und die ganzen Oberflächen, ist natürlich nach dem Style von NIO geschehen. Ja. Wir haben jetzt hier im Ringcenter, also auf unserem, wir nennen das Skypark Berlin Projekt, haben wir 15,5 Quadratmeter Zimmer. Mhm. Im Prinzip wie so ein Motel One Zimmer. Du hattest vorher Motel One angesprochen, das ja auch sehr bekannt ist, obwohl die Kette deutlich kleiner ist als die Novum. Ist es etwa diese Größe, und wir haben auch nochmal Zimmer, die normal 19,5 Quadratmeter sind, also auch ein paar, die ein bisschen größer sind. Und vom Feeling ist es ein sehr, sehr frisches Design, was sozusagen junges Publikum vor allem anspricht. Ja, also man ist auch sehr stark sozusagen in diesem Design-Aspekt, was sozusagen ja der Vorreiter auch Motel One war, wobei die ja immer sozusagen ihr gleiches Design in jeder Stadt haben. NIO fährt jetzt sozusagen diese Strategie, dass sie immer die Gegebenheiten vor Ort nochmal aufnimmt, auch in so einem Storytelling quasi widerspiegelt und dann quasi so eine gewisse Regionalität, Lokalität in das Hotel bringt. Mhm. Aber trotzdem sehr viel Wert auf Design und auf so ein ganz frisches, junges Design legt. Mhm. Und es ist wirklich sehr gelungen, weil wir haben das Musterzimmer schon gebaut, komplett, auch komplett möbliert. Es ist wirklich ganz toll geworden. Wir sind ganz, ganz begeistert auch sozusagen, was die sich überlegt haben und man kann sich gar nicht vorstellen, aber wir hatten dann die Musterzimmerabnahme, das muss ich noch kurz erwähnen, und es gab keinen einzigen Mangel. Das gab es eigentlich Mangel. Nie. Ja,
Ich kann als Projektentwickler sagen, dass es das eigentlich nicht gibt, ja, aber das wird dann wahrscheinlich an dieser Serienfertigung liegen, weil irgendwas ist immer und wenn es ein kleiner Strich an der Wand oder sonst was ist, aber Respekt, kein Mangel, ist ich bin begeistert. Ja. Also,
die konnten selbst nicht glauben, dass wir in dem Protokoll, dass sie einfach keinen aufführen mussten. Ja.
Okay, cool. Das ist
hatten sie auch noch nicht erlebt. Ja. Und das spricht einfach sozusagen klar für die Modulbauweise an sich, aber auch von dem Setting, wie wir es mit unserem Modulbauer gemeinsam aufgesetzt haben, dass wir da wirklich eine Top-Qualität abliefern können.
Cool. Grandios. Und wie löst ihr dann sowas wie Rezeption und sowas alles? Also ich meine, in diesem Parkdeck-Umfeld ist das auch, also man geht rein in den Fahrstuhl, ist dann oben, kommt da eine Art Rezeptionssituation oder wie funktioniert das?
So ist das. Also wir legen unsere Hotelprodukte sozusagen auf im 2- bis 3-Sterne-Segment aus, weil dort ist quasi noch der Fokus auf den Zimmern und die Zimmer sind ja der Teil, der in diesen Modulen gefertigt wird. Das heißt, wir würden kein 4-Sterne- oder 5-Sterne-Produkt bauen wollen, weil da viel zu starker Fokus auf Nebenflächen liegt, auf ein volles Restaurant, auf vielleicht sogar noch Spa, was auch immer in diesen hochwertigeren, hochkategorisierteren Hotels der Fall ist. Das heißt, wir sind wirklich im 2- bis 3-Sterne-Segment, dass so das 85-90% wirklich der Fokus auf den Zimmern ist. Natürlich haben wir eine Rezeption und einen öffentlichen Bereich, wie gesagt, so von der Fläche so 10-15%. Und der muss elementiert gebaut werden. Ja, der ist quasi nicht im Modular, also nicht komplette Module, sondern das sind dann quasi wirklich vorgefertigte Elemente, auch aus Holz, teilweise aus Glas, wenn es verglast ist. Mhm. Und das wird dann wirklich an der Baustelle elementiert gebaut und ist dann schon näher am konventionellen Bereich. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen quasi nur in diesem 2- bis 3-Sterne-Segment bleiben, um den Fokus auf den Zimmern zu haben. Weil das ist sozusagen unser USP, diese Module zu bauen, die Zimmer zu bauen. Und die kann man auch wieder versetzen. Ne? Also die, wie wir sie sozusagen da drauf heben, und weil die haben ja diesen Vorfertigungsgrad von über 90%, so können wir sie auch wieder abnehmen und an einen anderen Standort versetzen. Mhm. Der Teil der Lobby und sozusagen des Eingangsbereiches, den wirst du nicht versetzen können.
Den werden wir abschreiben.
Den müssen wir abschreiben. Und das ist quasi, deswegen wollen wir den auch so klein wie möglich, aber natürlich noch groß genug, dass es funktioniert, erhalten. Ja.
Okay, was mich noch interessieren würde, ich meine, es ist ja, so ein Parkhaus ist ja nicht immer super fancy. Ja, das muss man ja, also da komme ich dann unten rein und dann ist der Aufzug schon mal so ein bisschen angegammelt und ich kann mir auch vorstellen, dass die ganze Infrastruktur natürlich gar nicht so einfach ist. Also steckt ihr da nochmal was rein? macht das vielleicht ein bisschen schicker? Wie kriegt ihr die ganze Leitung da hoch? Und was hat das Bauamt dazu gesagt? Das würde mich auch interessieren.
Ja, dann mal der Reihe nach. Also die Erschließung an sich, also was wir immer machen, ist in exklusive Aufzüge nur fürs Hotel, die auch komplett neu gebaut werden.
Ach, die ständert ihr vor sozusagen?
Also genau, also entweder wir setzen sie quasi davor und dann sind sie quasi außen an das Gebäude gesetzt und fahren dann direkt nach oben. Das heißt, man muss überhaupt nicht durchs Parkhaus. Also wenn man quasi nicht mit dem Auto parkt, sondern zu Fuß oder mit öffentlichen oder wie auch immer unterwegs ist, hat man einfach unten den Antritt zu dem Aufzug und landet halt dann direkt oben in der Lobby und kriegt eigentlich gar nichts mit, dass unter dem Hotel ein Parkhaus ist. Das kriegt man dann überhaupt nicht mit. Natürlich die jetzt sozusagen mit dem Auto anreisen, die können quasi eine Etage unter dem Hotel, also in dem zweitobersten Parkdeck dann entsprechend parken. Das gibt's dann auch immer nochmal sozusagen exklusive Stellplätze für den Hotelbetreiber. Und da hält auch der Aufzug, ja, unser exklusiver Aufzug, und dann geht er eben dort rein. Aber dann muss er halt, wie er sonst auch sein Auto parkt, einmal klar durchs Parkhaus laufen, klar. Gut, und dann nach oben, aber wenn du nicht mit dem Auto unterwegs bist, eben nicht. Ja. Jetzt hier beim Ringcenter hatten wir die schöne Situation, dass es schon Schächte gab, die nicht genutzt waren. Und diese Schächte haben wir sozusagen jetzt revitalisiert, ja, und dort werden neue Aufzugkabinen reingesetzt. Das heißt, wir mussten es gar nicht außen dran setzen, sondern konnten quasi mit dem Bestand arbeiten. Zu der zweiten Frage, wie wir die Medien hochlegen. Ja, also im Prinzip ist ja so ein Parkhaus, hat eine recht offene Struktur. Das ist ja an sich schon mal gut. Und in dieser offenen Struktur, die muss gar nicht so sichtbar sein, aber es gibt einfach genug Platz, das will ich eigentlich damit sagen, wo wir quasi diese ganzen Leitungen nach oben führen können. Da muss natürlich entsprechend die Pumpen mit installiert werden, dass das auch von unten bis nach ganz oben gepumpt wird. Aber das ist bei Hochhäusern oder höheren Gebäuden ja auch der Fall. Das ist jetzt sozusagen,
das ist kein Hexenwerk.
Das ist auch jetzt nichts Neues. Mhm. Aber dafür sind eigentlich so Parkhäuser ganz gut geeignet, das im Nachgang nachzurüsten. Ja, und sozusagen, man hat ja da diesen Teil bauen im Bestand, den wollen wir natürlich so gering wie möglich halten und uns auf den Neubau konzentrieren. Aber diesen Teil hat man, und durch die Schächte, die da oft vorhanden sind, kriegt man das ganz gut da hoch. Die dritte Frage zu dem Bauamt, muss man sagen, erleben wir im Prinzip bei den Projekten, die wir jetzt aktuell anschieben, und jetzt hier haben wir es ja quasi schon die Baugenehmigung, klar, mussten wir haben, sonst hätten wir nicht anfangen können zu bauen, wurden wir sehr positiv begegnet, weil die eben aus städtebaulicher Sicht sehen, dass so ein Parkdeck, was einfach über Jahre nicht genutzt ist, auch einen städtebaulichen Missstand darstellt. Ne? Also man hat im Prinzip eine Fläche, eine Asphaltfläche, die im Zweifel noch irgendwie aufheizt und die einfach keine Nutzung hat, die einfach da nur sozusagen ungenutzt besteht. Genau, um diesen städtebaulichen Missstand in Anführungsstrichen quasi zu beheben, sind die sehr, sehr offen gewesen, dass wir das quasi einer neuen, sinnvollen, hochwertigeren Nutzung zuführen und damit sozusagen auch dem Trend der Nachverdichtung, wo man sagt, man muss gar keine neuen Flächen schaffen oder versiegeln, sondern man kann eigentlich erstmal die geschaffenen Flächen, die es auch gibt, optimal auszunutzen, waren sie uns sehr wohlgesonnen, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Natürlich hat alles trotzdem lang gedauert, aber jetzt nicht, weil es irgendwie mit unserem Konzept zu tun hat. Da muss man sagen, haben wir gar nicht so viel Gegenwind erwartet. Prozesse dauern trotzdem sehr lang in Deutschland. Das merken wir immer wieder. Müsste aus meiner Sicht auch gar nicht so lang sein. Das könnte auch alles ein bisschen gestrafter passieren, aber hat jetzt nichts mit unserem Konzept zu tun. Und da muss man sagen, war es eigentlich immer sehr positiv. Ja. Cool. Man muss natürlich gucken, was ist baurechtlich sozusagen von der Nutzung zulässig. Ist es gewerblich? Ist die Nutzung überhaupt, also was kann man realisieren? Ist es eine Wohnnutzung überhaupt möglich? Ist es nicht möglich? Jetzt hier auf dem Ringcenter war es quasi nur möglich, gewerbliche Nutzung zu realisieren, also entweder Büro oder eben Hotel. Und natürlich auch andere gewerbliche Nutzungen, aber das war das am naheliegendsten mit den Modulen zu bauen. Also Wohnen kam hier gar nicht in Frage, weil damit wurden wir natürlich sehr, sehr oft konfrontiert. Wie kann das denn sein? Ist ja eine gute Idee, die wir haben, aber warum gehen wir nicht sozusagen in den Weg, das, wo auch große Not ist, nämlich im Wohnungsmarkt, und nutzen diese Flächen?
Das ist auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ist das was für den Wohnungsbau? Kann man das nutzen, um wirklich tatsächlich auch im großen Maßstab Wohnungsbau zu schaffen? Funktioniert das damit?
Also aus meiner Sicht Absolut, aber jetzt eingeschränkt, für welchen Fall? Also ein Modulbau macht immer dann Sinn, wenn eine gewisse Standardisierung dahinter ist. Ja? Also dass man sozusagen, wenn man das gleiche Zimmer immer wieder oder den gleichen Wohnraum immer wieder schafft, dann macht das absolut Sinn. Also individuelle Grundrisse macht mit Modulbau eigentlich keinen Sinn. Ja? Kann man trotzdem bauen, aber dann fragt man sich, warum dann den Modulbau, dann könnte man auch, kann man auch konventionell bauen. Wenn man aber so im Sinne von Mikroapartments denkt oder auch kleineren Einheiten, Studentenwohnheime, Alterswohnheime, Krankenhäuser, Bettenstationen, das ist
Boardinghouse
genau. Das ist perfekt für den Modulbau, weil man definiert quasi ein Zimmer und kann dieses Zimmer dann wirklich in Serie produzieren. Man kann immer das gleiche Produkt wieder schaffen. Man muss natürlich gucken, dass es von der Fläche auch passt. Man kann alles im Modulbau machen, aber sinnvoll ist es, wie gesagt, immer das Gleiche zu machen. Und wenn man quasi dann so einen rechteckigen Zimmergrundriss hat, dann muss es natürlich auch auf die Fläche passen. Auf die Parkhäuser passt das häufig sehr gut. Deswegen, ja, unser Konzept würde gut funktionieren, auch für Wohnnutzungen wie Mikroapartments, Studentenwohnheime, diese Themen. Nicht gut für individualisiertes Wohnen, mal eine Zweizimmer, mal eine Dreizimmerwohnung, mal einen individuellen Grundriss hier. Würden wir nicht machen, macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, dafür den Modulbau herzunehmen.
Okay. Spannend, ja, weil es ist ja nun doch ein ziemlich heißes Thema gerade in Berlin und wäre natürlich ein Ansatz, wenn man darüber, ich sag jetzt mal halt, Wohnraum schnell und preiswert halt zur Verfügung stellen könnte, insbesondere halt auch auf den Parkhäusern, weil, wie du schon gerade sagtest auch, sind das ja absolute Brachflächen, ja, und aber nichtsdestotrotz, für euer Hotelkonzept passen die ja wunderbar, ja.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu abschließen. Also wir wurden dann von der Politik, also jetzt gar nicht vom Baurecht oder vom Bauamt, sondern von der Politik natürlich dann schon auch sozusagen gefragt oder wurde dann erstmal entgegengehalten, warum wir diese Fläche eben nicht für den dringend benötigten Wohnbau nutzen. Und die einfache Antwort war tatsächlich, weil es einfach baurechtlich nicht möglich ist. Mhm. Und eigentlich ist es ja so, der Hotelmarkt ist ja stetig am Wachsen hier in Berlin. Also ja, die Stadt braucht Hotels, ja. Und wir nutzen jetzt Flächen, wo wir gar keinen Wohnraum wegnehmen, also wo man gar keinen Wohnraum hätte schaffen können. Das heißt, eigentlich ist es ideal, genau diese Flächen jetzt, wo quasi auch nur gewerblich Nutzungen möglich sind, für Hotels herzunehmen, weil dann befriedigt man sozusagen die Nachfrage für Hotel und für den Hotelneubau, der einfach notwendig ist, dadurch, dass immer mehr Touristen hier in die Stadt kommen und auch immer stärkeres Business hier stattfindet. Macht aber auf der anderen Seite nicht, Flächen sozusagen nimmt man quasi weg, in Anführungsstrichen, wo man hätte Wohnbau realisieren können. Und das ist natürlich ein super starkes Argument, was selbst auch sozusagen die linke politische Seite sehr gut mit ins Boot holt und auch nachvollziehen kann, weil es einfach nicht widerlegbar ist. Ja,
klar. Ja, klar. Also die Hotelnachfrage, also Airbnb und Co. ist ja Teil des ganzen Problems. Ja. Ne? So. Definitiv.
Ja, Airbnb noch viel mehr, weil die nimmt ja wirklich
Wohnraum weg. Also das meine ich ja damit. Ne? Also Airbnb ist ja wirklich, oder generell, Ferienwohnungen sind ja Teil des Problems, weil halt ne, Wohnungen, die sonst zur...
Die sonst wohnen sind, ja. Wohnen sind, aber wenn es gar nicht als Wohnung genutzt werden hat, dann ist es eben das Gegenteil. Ne?
Dann werden halt in der Zweitverwertung halt dann für die Eigentümer halt eben dann nochmal monetarisiert, weil es einfach mehr bringt, ja. Okay. Löst diese Probleme der Stadt sicherlich nicht. Aber da sind die ja auch gerade relativ stark dran. Da wird ja ziemlich viel gegen getan. Schlecht für Airbnb, sicherlich nicht so schlecht für den Wohnungsmarkt. Ja. Wie siehst du die Immobilienbranche in Berlin? Also ist das... Meiner Meinung nach sind wir hier echt gerade an so einer Schwelle, wo das sich langfristig in eine deutliche Aufwärtsbewegung bewegen wird. Siehst du hier eine Blase oder ist das für dich auch ein Thema, wo du denkst, okay, der Berliner Immobilienmarkt, der läuft und wird auch weiter so laufen?
Also erstmal sehe ich quasi den Immobilienmarkt in Berlin so, dass er von einem super niedrigen Niveau kommt. Ja, und im Prinzip als Hauptstadt von wirklich einem bedeutenden europäischen Land völlig unterbewertet war und im internationalen Vergleich nach wie vor ist. Ja. Und insofern sehe ich, dass diese Entwicklung nicht so kritisch ist. Sie geht natürlich sehr schnell, das muss man ganz klar sagen. Und was jetzt da bei diesem schnellen Entwicklung, der nach oben schießt, immer passiert, dass natürlich auch schlechte Immobilien in Anführungsstrichen plötzlich tatsächlich überteuert sind. Ja. Aber an sich ist der Immobilienmarkt aus meiner Sicht gesund, auch in Berlin. Und der Trend wird sicherlich auch anhalten, dass es weiter nach oben geht. weil sich die Stadt auch einfach weiterentwickelt und einfach auch im internationalen Vergleich sozusagen aufholt. Natürlich muss man sich's im Detail anschauen. Und das ist natürlich, glaube ich, ganz pauschal das zu sagen, ist schwierig. Aber vom allgemeinen Trend halte ich ihn nach wie vor für gesund und glaube auch, dass der Trend weitergeht. Wenn auch vermutlich nicht so schnell, wie er jetzt in den letzten 5 Jahren war. Aber ich halte es nicht für eine Blase.
Okay, ja, sehe ich ähnlich. Ja, hoffen wir, wird so. Du hast jetzt uns wahnsinnig viel erzählt zu diesem echt coolen Projekt. Erstmal danke dafür. Wir würden gerne noch so ein bisschen mehr was von dir persönlich erfahren. Also erstmal kommst du extrem strukturiert rüber. Das muss ich, also allein deine Geschichte am Anfang, sich so in so ein 6-Quadratmeter-Zimmer zu setzen und sich dann auszudenken, wo will ich eigentlich hin, wie werde ich Unternehmer, was für eine Idee kann ich da umsetzen und dann auch noch sowas zu finden, finde ich echt spektakulär. Ja, ist das so dein Ding? Also, ja, bist du so groß geworden? Also, du hast uns ja schon erzählt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie mit Schwerpunkt Immobilien, habe ich richtig verstanden?
Ja, absolut, genau. Also, sagen wir so, wie ich aufgewachsen bin in der Unternehmerfamilie, nimmt einem das erstmal die Angst, Risiken einzugehen. Ja? Und man lebt quasi damit, dass es ein Auf und Ab und insbesondere das Runtergehen nichts Schlimmes ist, sondern es folgt darauf halt wieder eine andere Welle. Und und ich habe im Prinzip mitbekommen, so von Haus oder von meinen Eltern aus, dass das auch das Leben sozusagen ausmacht, ja, dass es eben nicht nur linear ist, sondern das ist einfach das Leben. Manche Dinge sind auch nicht voraussehbar und das ist auch überhaupt nicht schlimm, ja, und eigentlich total spannend umgekehrt. Und ich glaube, das hat mich sehr stark geprägt von daheim, dass ich die keine Angst auch natürlich großen Respekt auch vorm Scheitern, keine Frage, aber das gar nicht so als eine Niederlage sehe, sondern das einfach in Kauf nehmen, dass es risikoreich ist, Unternehmer zu sein und auch dazu führen kann, dass man das, was man sich vorstellt, eben nicht realisieren kann. Aber diese Erfahrung einfach mitnimmt, um dann wieder neu zu starten. Ja? Und mein Vater hat mir immer wieder erzählt, so von einem Unternehmer, der gefragt wurde mit 70, was passiert, wenn du morgen alles verlierst? Dann hat er gesagt, naja, dann fange ich halt übermorgen neu an. Und diese Einstellung, die habe ich cool. So sozusagen in meiner Jugend mit auf den Weg bekommen und so verinnerlicht, dass das quasi ein Teil meiner Persönlichkeit und von wie ich Dinge sehe, tatsächlich jetzt auch so ist. Und das ist, was ich von daheim mitgenommen habe. Jetzt die andere Seite, die du angesprochen hast, so von den Sachen sich so strukturiert zu überlegen oder strukturiert anzugehen, das ist eine Fähigkeit, die ich mir eher sozusagen gelernt habe, insbesondere durch die Unternehmensberatung und durchs iBanking. Also das ist quasi etwas sehr Geschultes, wo ich hin wollte, um das auch zu lernen. Also ich hatte das nie als Karriere gesehen, sondern immer sagen, ich muss jetzt mir das richtige Handwerkszeug lernen. Und das ist einfach dann so mein Weg, wie ich Dinge angehe. Ich meine, das ist und mich da jetzt wohlfühle, das so zu machen. Ja, mein Vater geht da ganz anders ran, viel mehr Bauchgefühl, viel mehr sozusagen.
Also ich glaube, ich bin ganz dicht bei deinem Vater.
Eine ganz andere Seite, ja. Die ja sozusagen, da gibt's ja kein richtig oder falsch, sondern beide führen zum Erfolg oder Misserfolg. Ja, das ist es gibt beide Seiten, die keine dieser Approaches sind Erfolgsgarant. Aber ich glaube, es ist halt das Richtige für mich, für wie ich an Dinge reingehen kann, weil Risiken einzugehen finde ich gut und richtig. Aber sie müssen für mich in einer gewissen Weise, soweit ich das eben schaffe, kalkulierbar sein. Und da schaffe ich mir quasi diesen strukturierten Rahmen, um so viel wie möglich für mich kalkulierbar zu machen, auch wenn natürlich gewisse Entwicklungen nicht kalkulierbar sind. Aber ich versuche mich dann halt sozusagen da anzunähern. Und deswegen ist das so mein Weg, ja.
Okay. Cool. Was treibt dich an? Also du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht nur das Geld. Und das fand ich echt einen guten Hinweis und auch ein gutes Stichwort. Also warum machst du das, außer um vielleicht ein guter Unternehmer zu sein? Aber
also ich hatte nicht gesagt, dass ich es nicht nur wegen dem Geld nicht mache, sondern ich sage, ich mache es eigentlich überhaupt nicht wegen dem Geld.
Ja? Oh, dann hast du das doch getoppt. Ja.
Also dass man nachher dann mit seinem sozusagen mit dem, was man oder mit dem, was ich tue, nachher Geld verdienen möchte, das ist völlig klar. Aber das ist nicht das, was mich treibt und das ist auch nicht sozusagen ein Ziel, sondern es ist eigentlich, wie Götz Werner schon mal schön gesagt hat, ist eine notwendige Bedingung für ein Unternehmen, dass es Geld verdient für ein wirtschaftliches handelndes Unternehmen. Und so sehe ich das auch. Also im Prinzip, mir geht es voll um die Sache. In erster Linie geht es mir erstmal darum, sozusagen Was bringt das Unternehmertum, warum wollte ich Unternehmer sein? Jetzt mal unabhängig, was wir konkret machen oder was ich konkret mache, ist es erstmal eine gewisse Freiheit, das, was ich mir überlege, auch umsetzen zu können. Und zwar erstmal sozusagen kann ich komplett frei sein und kann mir überlegen, wie ich es tue. Und das dann sozusagen zu sehen, dass man etwas im Kopf hat, dass man sich etwas überlegt und dann den Weg dorthin, wie das dann sozusagen zur Wirklichkeit wird, das dann auch wirklich mitzuerleben und zu sehen, das ist ein unglaubliches Gefühl, was für mich nicht zu toppen ist, wo ich merke, okay, das ist in Björn als meinem Partner und meinem Kopf entstanden, dass wir da oben so ein Hotel bauen. Und jetzt nach 3,5 Jahren ist es tatsächlich soweit. Das ist einfach unglaublich. Ja? Und das ist das, was uns so antreibt, dieses Machen an sich, dieses sozusagen
cool,
das Umsetzen. Ja. Ja?
Und,
ja,
kann ich verstehen, bin ich total bei dir. Ja. Geht okay. Mir ähnlich, wenn ich das erste Mal ein Grundstück sehe und davor stehe, dann macht das eigentlich in einer Zehntelsekunde, macht das Klick oder halt nicht Klick. Und wenn es Klick macht, dann schmeiße ich die Maschine an.
Ja.
Und dann wird im Prinzip Tag und Nacht, mache ich nichts anderes, als alles in Bewegung zu setzen, um dieses Grundstück zu kaufen, zu entwickeln und zu bebauen. Irgendwann, nach langer Zeit, meistens 2-3 Jahre, ist es dann fertig. Und das lohnt sich dann.
Ja, ja, genau.
Das lohnt sich wirklich. Ja. Ja.
Okay. Und du bist durch und durch Unternehmer. Gibt es bei dir dann sowas wie ein Privatleben dann noch? Also wohnst du inzwischen immer noch in 6-7 Quadratmetern oder hast du es jetzt bist du schon geupgradet in der Hinsicht sozusagen?
Also ich bin sozusagen natürlich durch und durch Unternehmer nach wie vor. Nichtsdestotrotz, ich habe letztes Jahr geheiratet, habe eine kleine Tochter, die ist ein Dreiviertel. Das Familienleben ist mir tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Nicht auch, sondern es ist tatsächlich, am Ende des Tages, wenn ich von Entscheidungen treffe, würde ich mich immer für meine Familie entscheiden. Also das ist tatsächlich für mich das Wichtigste. Nichtsdestotrotz ist es für mich kein Widerspruch, viel Zeit als Unternehmer zu verbringen und viel Zeit darin sozusagen zu investieren, um das umzusetzen, was ich im Kopf habe. Aber was ich mir sozusagen, was jetzt nicht mehr der Fall ist, dass ich 7 Tage pro Woche arbeite. Das Wochenende ist jetzt heilig, das ist Familie. Das ist nur eine absolute Ausnahmesituation so, dass ich dort arbeite. Und eigentlich ist es immer vermeidbar, zumindest in 90% der Fällen. Das heißt, der Samstag, der Sonntag gehört komplett meiner Familie, der gehört meiner Tochter, gehört meiner Frau. Mhm. Und ich habe es mir auch rausgenommen, und das nehme ich mir einmal pro Woche raus, am Mittwochnachmittag hole ich meine Tochter von der Kita ab und verbringe mit ihr einen Nachmittag. Das mache ich tatsächlich konsequent. Ich gehe dann einfach früher ins Büro und arbeite an anderen Tagen dann halt wirklich auch sehr, sehr lang. Auch teilweise mal bis Mitternacht. Aber so kann ich das quasi unter einen Hut bringen. Die Familie und meine unternehmerischen Tätigkeiten zu verbinden.
Okay.
Bleibt da noch Zeit für dich? Also machst du irgendwas wie Sport oder wie kommst du? Meine, du bist ja eigentlich bist du ja wie so eine 10-Volt-Batterie, ja, die den ganzen Tag richtig Energie gibt und wirklich die Lampen halt hell strahlen lässt. Wie kommst du wieder runter? Also gibt's da?
Also bevor meine Tochter geboren wurde, hatte ich mir angewöhnt, Miracle Morning zu machen. Miracle Morning ist für mich sozusagen so ein Ritual. Da bin ich um 5 Uhr aufgestanden und hatte 2 Stunden für mich. Ja, das heißt, ich habe in den 2 Stunden mir überlegt, was sind eigentlich so meine Werte, das jeden Morgen, ja. Und warum stehe ich auf? Warum mache ich das? Also sozusagen so einfach mal zu mir zu kommen. Was ist eigentlich das, was du wirklich willst? Ja, und dann habe ich immer ein Buch gelesen an dem Vormittag oder an diesem Morgen, habe meditiert und habe mich auf den Tag so eingestimmt. So, und habe dann immer Sport gemacht. Das habe ich quasi jeden Morgen gemacht, bis auf einen Tag. Also ich habe 6 Tage pro Woche gemacht, einen Tag nicht. Und habe dann gemerkt, ich habe das ganz bewusst gemacht, einen Tag nicht, weil ich dann gemerkt habe, wie stark mir das an dem Tag fehlt. Mhm. Und wie wahnsinnig cool das ist, das zu machen. Ich muss natürlich dann auch entsprechend früher ins Bett. Ja. Der Schlafanzahl reduziert sich zwar, man braucht dann nicht mehr ganz so viel. So 6 Stunden geschlafen war immer noch okay. Mit der Geburt der Tochter war das dann eben nicht mehr möglich, weil die Nächte plötzlich unkalkulierbar werden und dann ist eher, ja, also wenn man dann morgens noch ein bisschen Schlaf bekommt, dann ist das auch notwendig. Jetzt mache ich es quasi so, dass ich das Miracle Morning noch nicht schaffe, weil sie einfach noch nicht durchschläft oder immer mal wieder nachts kommt. Will da aber wieder hin, weil es einfach das Tollste für mich war und der tollste Ausgleich, einfach Zeit für mich selbst zu haben und mich sozusagen da einzustimmen. Aber jetzt mache ich eigentlich fast jeden Morgen Sport.
Okay, was machst du Sport?
Entweder laufen oder gehe ins Fitnessstudio, genau.
Also ich kann dich beruhigen, es ist, es wird, wenn noch mehr Kinder kommen, irgendwas zwischen.
Also vor dir sitzt ein dreifacher genau. und ein zweifacher Familienvater.
Genau, es dauert höchstens zwischen 10 und 18 Jahren, bis du das dann wieder in deinen Tagesablauf integrieren kannst. Genau. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft. Ich stehe jetzt jeden Morgen auch um 6 Uhr auf, ganz straight.
Und, super, ja.
Bin auch halt aufs Meditieren gekommen. Wir haben das auch schon in unseren Podcasts davor halt immer wieder mal angesprochen. Habe das früher immer in die Esoterik-Ecke geparkt und mit Klangschalen und Räucherstäbchen, bis ich dann eine ganz coole App gefunden habe, die das halt mehr so wissenschaftlich angehen, wie ich halt auch so bin. Mhm. Und ich muss sagen, es hilft wahnsinnig gut. Und ich möchte auch nicht mehr missen. Ich habe 2 Tage, ich mache es am Wochenende nicht. Da schlafe ich dann bis 7 und da schaffe ich es dann, da kriege ich es nicht mehr rein, integriert in den Tag. Aber ich freue mich jeden Tag, jede Woche auf den Montag, wo es halt wieder losgeht.
Klar, ich kann gut nachvollziehen.
Kann ich total nachvollziehen. Super klasse. Ja.
Nikolai, wenn du heute einen jungen Studenten treffen würdest, ne? Welche 3 Ratschläge könntest du ihm geben? Du hast deinen Vater erwähnt, ja, also so, oder du hast erwähnt, du hast für dich entschieden, du willst die Tools immer aneignen, so im Investmentbanking, so, ne? Wenn du einen solchen Typen treffen würdest, welche Ratschläge könntest du mit auf den Weg geben?
Also ich würde sozusagen erstmal nochmal kurz ausholen wollen, okay. Nämlich ich bin in einem Netzwerk, das heißt Entrepreneurs Organization.
Also,
und dieses Netzwerk, EO, ja. kennt ihr vielleicht.
Klar, ja.
Kennen
wir.
Und das ganz Tolle an diesem Netzwerk ist, dass man sozusagen sozusagen unter Unternehmern ist, wo man sich ganz vertraulich austauschen kann, aber alle was anderes sozusagen machen. Ja? Und das, was einen verbindet, ist eben dieses Unternehmertum an sich. Und man spricht von Erfahrungen. Ja. Das heißt, was ich da sehr stark gelernt habe, ist, das Wertvollste ist im Prinzip, dass die Leute aus ihrer wirklichen, echten Erfahrung sprechen, also nicht sozusagen Ratschläge geben von etwas, was sie vielleicht noch gar nicht gemacht haben, ja, sondern sozusagen, was hab ich wirklich erlebt und was war meine Erfahrung dabei? Und dann kann sich jeder quasi viel stärker selbst das auf seine Situation adaptieren damit das rausziehen, was für ihn das Richtige ist. Weil ich halte es für ganz schwierig, jemandem einen Ratschlag zu geben. Das habe ich da sehr, sehr stark gelernt, weil es mir oft auch gar nicht gut getan hat. Weil ich meine, erstmal muss ich ja erstmal selbst verstehen, was für mich das Richtige ist. Und dann muss ich aus der Information, die mir jemand sagt, auch noch das Richtige rausziehen. Und deswegen hole ich da so aus, weil ich das meiste, was ich bisher rausgezogen habe, tatsächlich an sozusagen Ratschläge in Anführungsstrichen, ist die Erfahrung von anderen zu erfahren. Und so würde ich jetzt auch versuchen, immer, das habe ich sozusagen auch jetzt für mich, das habe ich voll angenommen und versucht, das quasi eher auf die Weise weiterzugeben. Das heißt, ich würde erstmal versuchen, um jetzt da drauf zurückzukommen, zu schauen, was denjenigen oder diejenige tatsächlich treibt und interessiert, und würde dann versuchen, das, was ich erlebt habe jetzt in den letzten Jahren als Unternehmer, in Erfahrung sozusagen zu erzählen und das dann demjenigen überlassen, was er damit macht.
Okay, also such dir gute Mentoren. Ne?
Ja, das ist die ausführlichste Begründung, die ich auf diese Frage bisher gehört habe.
Ja. Ja.
Meistens kommt irgendwie 1, 2, 3, mach das und das und das. Aber so viel hat sich noch keine Mühe gegeben mit der Frage.
Ja.
Exzellent. Klasse. Ganz kurz, wie oft trefft ihr euch? Also ich finde die unglaublich spannend. Ich kenne 2, 3 Leute, die da auch drin sind. Mhm. Aber die kenne ich halt nicht so richtig nah. Und ich habe die auch noch nicht gefragt. Ist das regelmäßiges Treffen oder seid ihr, ich sag jetzt mal, ist das halt, wenn jeder mal kann?
Nee, das ist sehr strukturiert. Also es ist einmal im Monat, dass man sich trifft. Mhm. Man ist so eine Gruppe zwischen 8 und 12 Leuten. Oder 8 und 10 Leuten. Immer die gleiche Gruppe, und man trifft sich immer, entweder man macht es tatsächlich bei denjenigen daheim, das heißt rotiert immer, oder in dem Büro, und trifft sich dann wirklich einmal zu einem festen Tag im Monat. Das ist dann meistens auch, damit alle, dass es einfach klar ist, immer der gleiche Tag, zum Beispiel der erste Donnerstag im Monat, aber das macht man in der Gruppe dann aus. Und dann trifft man sich immer dann am späten Nachmittag, frühen Abend. Das geht dann so 3, 4 Stunden, dann geht man danach noch zusammen nochmal essen. Und da gibt's ganz klare Regeln. Das heißt, die klaren Regeln sind sozusagen sowohl, also dieses Treffen sind komplett durchstrukturiert, es ist eine klare Agenda, die immer gleich ist. Es ist inhaltlich natürlich anders, aber sozusagen von der Agenda. Es ist es gibt ganz klare Zeitslots, wie lange was zu gehen hat. Und das Wichtigste ist sozusagen, dass man wirklich, wie ich es schon erwähnt habe, nur aus Erfahrungen spricht. Also es gibt keine Ratschläge oder Beratungen, ich würde das so machen oder so, sondern wenn man keine Erfahrung hat, in dem Bereich, das angesprochen wird, dann hat man einfach auch nichts zu sagen. Oder man versucht etwas sozusagen eine Erfahrung, die vielleicht doch irgendwas damit zu tun haben könnte, zu berichten. Aber es geht wirklich darum, um echte Erfahrungen und was man daraus gezogen hat. Und das ist unglaublich, was man daraus ziehen kann. Vor allem, wenn man es dann auch wirklich ernst nimmt, dann bereite mich da auch drauf vor. Also es gibt dann sozusagen auch so Themen, die dann diskutiert werden, wo man auch so Themen vorstellt und so eine Präsentation hält und dann die Erfahrungen von allen sozusagen erhält und dann versucht, damit umzugehen. Das ist auch eine sehr große Frage so der persönlichen, persönliche Themen. Also es sind nicht nur Business-Themen, sondern ein großer Teil ist auch, wie gehe ich persönlich damit um? Man ist ja auch häufig dann doch sehr allein als Unternehmer wirklich sehr spannend und sehr tief, cool. Tiefgreifend. Also ganz toll.
Wir setzen definitiv den Link in den Shownotes.
Okay.
Gut. Ich glaube.
Nikolai, vielen Dank, dass wir heute da sein durften.
Genau.
Ja, vielen Dank für die Insights in das spannende Projekt. Und hoffentlich schaffen wir es noch irgendwie auf deiner Baustelle vorbeizuschauen, bevor es fertig ist.
Bei der Geschwindigkeit. Ja, ich danke euch. Also das war wirklich ein tolles Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich seid ihr jederzeit eingeladen, die Baustelle zu besichtigen.
Ich gucke sie mir definitiv an. Wir werden wahrscheinlich die Veröffentlichung der Folge, die wird kurz nach Ostern kommen, also im April. Und vielleicht können wir dann schon die ersten Bilder mit auf die Website packen, dass sich jeder so ein eigenes Bild davon machen kann, wie abgefahren das aussieht.
Ja, perfekt. Wir haben auch einen Livestream auf unserer Webseite. Das heißt, da werden täglich 4 oder 5 Fotos aktualisiert, dass man sozusagen mit der Kamera genau sieht, was passiert. Genau.
Gut, setze ich auch mit rein in die Shownotes. Ja, für alle, die euch zugehört haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über Kommentare und wenn ihr uns weiter verlinkt, coole Bude. Danke und tschüss.